Willkommen im Callroom, dem Podcast der Deutschen Leichtathletikjugend. Heute im Callroom Martin und Lukas.
Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Callroom. Ich freue mich sehr, dass ich wieder den Martin an meiner Seite habe. Hallo Martin.
Hallo Lukas.
Ja, wir haben ja jetzt schon eine schöne, besinnliche, vorweihnachtliche Zeit. Bist du denn schon in Weihnachtsstimmung?
Ja, so ein kleines bisschen schon. Hab am Wochenende mal Kekse gebacken und dann kommt halt auch so ein bisschen ins Weihnachtsfeeling rein.
Ich muss tatsächlich zugeben, ich esse gerade Kekse, während wir hier diesen Podcast machen. Von daher bin ich auch schon im Weihnachtsfeeling. Sportlich gesehen bedeutet die Winter- und Weihnachtszeit ja entweder, dass man als Leichtathlet sich einfach direkt in die Halle verzieht oder dass man als Läufer noch ein bisschen im Matsch rumläuft und Crossläufe bestreitet. Martin, warst du dieses Jahr schon bei einem Cross-Event?
Nee, war ich noch nicht.
Okay. Ja, ich tatsächlich schon, allerdings nicht aktiv, sondern auch nur so mehr zum Zugucken, weil viele aus unserem Verein gestartet sind bei Cross-Events. Ist immer nett zum Zusehen, wenn dann wirklich der Matsch irgendwie Zentimeter tief ist und es mit Laufsport irgendwann nicht mehr ganz so viel zu tun hat.
Ja, also ich denke, das Wetter hat ja auch so das Übrige dazu getan.
Ja, wenn man sich dem Jahresende nähert, ist ja auch mal eine gute Zeit, auf das vergangene Jahr zurückzuschauen. Und wir schauen natürlich besonders auf die Jugendleichtathletik zurück. Und da gibt's aktuell, beziehungsweise den ganzen Dezember über, die Möglichkeit, beim DLV abzustimmen, welcher Jugendleichtathlet bei den Männern und bei den Frauen einen dieses Jahr am meisten überzeugt hat. Ja, schauen wir uns doch gerne die Leichtathletinnen zuerst an. Da gibt's 10 zur Auswahl. Und wenn man sich so die Liste anguckt, haben wir auch schon über einige hier im Podcast öfters mal geredet, ne?
Das stimmt. Vor allem halt bei den Rückblicken von den Jugend-Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften, ja.
Ja, genau. Ganz besonders sticht daraus nämlich Blanka Dörfel, das ist die Läuferin, über die wir viel geredet haben, genauso wie Emma Heckel. Die Weitspringerin Laura Raquel Müller, bei der kann ich mich an viele erinnern. Und natürlich die Stabhochspringerin Sarah Vogel, die ja Jugend-Europameisterin geworden ist.
Ja, und bei den Jungs sind ja nicht nur Namen, die hier schon mal gefallen sind unter den wählbaren Personen, sondern tatsächlich auch solche, die schon mal bei uns als Gast im Podcast dabei waren. Zum Beispiel Merlin Hummel oder Olli Koletzko.
Ja, also ich mache ja auch fleißig mit bei der Abstimmung. Da muss ich jetzt ehrlich sagen, weiß ich auch nicht, wen ich wähle. Muss ich nochmal ein bisschen in mich gehen. Also nochmal hier der Aufruf an alle Zuhörer, sich gerne zu beteiligen. Die Abstimmung läuft noch bis zum 31. Dezember, 23.59 Uhr. Einfach auf leichtathletik.de. Das heißt, Abstimmung 2021 sollte sehr leicht zu finden sein. Und wenn man abstimmt, kann man sogar noch was Kleines gewinnen.
Und zum Jahresende gibt es natürlich nicht nur viele Abstimmungen, sondern halt auch relativ wenig Wettkämpfe. Und da haben wir die Zeit genutzt, uns mit einer der erfahrensten unter 30 Kampfrichterinnen im DLV zu unterhalten.
Hallo Julia, willkommen in unserem Podcast.
Hallo Lukas, schön hier zu sein.
Ja, es freut mich auch sehr, dass wir dich für diesen Podcast gewinnen konnten. Ich hoffe, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, du bist bestimmt eine der erfahrensten Kampfrichterinnen, die noch so unter 30 ist, die wir in Deutschland haben, oder?
Das könnte schon sein, wobei es natürlich bei den über 30-Jährigen noch deutlich erfahrenere gibt.
Genau, aber wir sind ja nicht umsonst hier der Jugendleichtathletik gewidmet und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir dich heute hierfür gewinnen konnten. Vom Kampfrichtern, muss ich persönlich sagen, habe ich gar nicht so viel Ahnung. Ich stehe auch mal mit Dank auf der Anlage, wenn ich dann bei einem Wettkampf bin und schaue zu, wie da die Kampfrichter den Wettkampf leiten und gestalten, weil ohne sie wird es ja nicht gehen. Aber selber habe ich bis jetzt noch keine Kampfrichterausbildung hier gemacht oder war so tätig. Von daher bin ich umso froher, dass du heute hier bist, um da ein bisschen Licht ins Dunkeln zu bringen. Was ich mich gefragt habe, ist, wie wird man eigentlich Kampfrichter? Also schon klar, mit einer Ausbildung. Aber wann hast du dir das erste Mal gedacht, Mensch, Kampfrichtern, das könnte doch was für mich sein. Das ist so eine Richtung, in die ich gehen könnte.
Ja, ich glaube, dass die Kampfrichter-Grundausbildung habe ich irgendwie 2012 gemacht. So nach dem Abi hatte ich viel Zeit und dann habe ich das irgendwie gelesen. Die Ausbildung wird da angeboten, bin da einfach mal hingefahren.
Das heißt, du warst vorher schon in der Leichtathletik ganz normal als Athlet aktiv?
Als Athlet und auch schon an Wettkämpfen als Helfer vom Verein. Also gerade auf Vereinsebene darf man ja auch ohne irgendwie eine großen Kampfrichterausbildung schon vieles machen. Also ist man ja dann Riegenführer beim Mehrkampf oder so und erlebt da ja die wildesten Sachen mit irgendwie 30 Kindern beim Ballwurf. Ja. Und durch die Kampfrichterausbildung lernt man da ein bisschen, wie das geordnete ablaufen soll.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Einstieg für die meisten, den du gerade schon erzählt hast. Nämlich quasi, also den Schritt, die erste Schulung dann aktiv anzugehen, ist ja eigentlich schon der zweite. Das erste ist ja, dass man irgendwie über so dubiose Helferdienste, für die man sich im Zweifel auch gar nicht freiwillig gemeldet hat, zum ersten Mal in so eine Rolle reinkommt. Und das hast du in deinem Verein dann schon früher gemacht?
Ja, also der Klassiker, irgendwann mal ist man aus dem Alter für den Wettkampf, der halt vom Verein klassischerweise angeboten wird, raus. Also wir hatten uns im Verein immer die Meisterschaften 12 bis 14 im Kreis oder so. Und wer dann zu alt war, wurde halt zum Helfer.
Ja.
Und ältere Athleten, alles was an Eltern noch da ist, die Trainer, die irgendwie gerade nicht zum Einsatz kamen, alle wurden rekrutiert als Helfer und so sammelt man seine ersten Erfahrungen.
Ja, wunderbar. Und dann hattest du gesagt, 2012 hast du dich dann für die erste Schulung quasi offiziell gemeldet. War das deine Idee oder hat dich jemand im Verein angesprochen?
Nee, das war wirklich einfach so meine Idee. Ich glaube, ich hatte zu der Zeit schon so ein kleines Amt im Kreis auch und habe gedacht, es wäre vielleicht ganz gut, da so ein bisschen mehr zu verstehen, wie die Regeln sind. Auch als Trainer hat man meiner Meinung nach ein großes Interesse daran zu verstehen, was dürfen denn die Athleten, was dürfen sie nicht. Und deshalb würde ich auch jeden Trainer auf jeden Fall auch raten, diese Ausbildung mal zu besuchen, damit man weiß, was sind auch die Rechte der Athleten und wie so ein Wettkampf alles abläuft.
Ja. Bisschen off-topic, ist nicht sowieso im C-Trainer irgendwie so eine Kampfrichter-Grundausbildung mit integriert?
Ich weiß nicht, ob es bei allen integriert ist. Also in meinem jetzigen Landesverband ja, bei meinem früheren bin ich mir nicht ganz sicher.
Okay, ja, ich vergesse immer, dass es auch in den Landesverbänden unterschiedliche Regelungen gibt.
Also vielleicht war es da auch schon drin und ich hatte den dann, als ich den Trainerausbildung dann auch offiziell gemacht habe, aber auch wenn es nicht verpflichtend wäre, auch nicht jeder macht ja eine Trainer-C-Ausbildung gleich am Anfang oder so, oder hat die vielleicht schon vor längerem gemacht und es gibt ja immer wieder neue Regeln, würde sich anbieten, mal so einen Lehrgang zu besuchen.
Und dann hast du also die Schulung besucht und dann ist wahrscheinlich dann der Kreis irgendwann mit ersten Einsätzen an dich rangetreten und hat dir was angeboten. Das hast du dann freudig angenommen? Oder war da erst noch Pause zwischen der ersten Schulung und dann deinen ersten richtigen Einsätzen?
Ja, ich glaube, ich habe danach ganz normal im Verein weiter die Tätigkeiten so gemacht und irgendwann mal später war ich mal zufällig in der Halle bei einer Veranstaltung und habe gesagt, ja, irgendwie fehlten noch Leute, ich würde unterstützen und wie bist du Kampfrichter? So, ja, habe auch mal den Lehrgang besucht und dann ab da war ich irgendwie verpflichtet.
Okay, da wurdest du dann bekannt, da haben dich dann alle Leute gesehen und ab da wurdest du dann immer eingeladen.
Ja, also bei uns lief es da viel über den Kreis. Da kam man halt in so einen E-Mail-Verteiler und wurde so angeschrieben, hey, wir suchen noch Leute für irgendwelche Kreismeisterschaften oder Sportfeste.
Nur als Referenz, wie alt warst du da, als es dann mit dem ersten Einsatz war?
Also ich glaube, die Kampfrichterausbildung, da muss ich so 18 gewesen sein und die ersten Helfer-Einsätze schätzungsweise so 14, 15.
Ja, okay. Ja, und wie war so die Altersstruktur des Teams? Weil Kampfrichter im Grundsätzlichen sind ja eher von älteren Semestern geprägt und ich hätte immer gedacht, dass das auch ein bisschen abschrecken kann, wenn man quasi so als junger Engagierter da hinkommt, man ist vielleicht so 18, 19, 20 und ist dann halt dann in so einem Team von Kampfrichtern, wo das Durchschnittsalter 60 ist.
Ich glaube, bei dem Ausbildungslehrgang war es sehr gemischt von der Altersstruktur. Okay. Also auch ein paar Jüngere, die, glaube ich, alle so Athlet, gerade so am Umbruch Studium, wo man sich ja nochmal ein bisschen neu orientiert und auf der anderen Seite dann die typische zweite Weg irgendwie die Eltern von Kindern, die jetzt zum Leichtathletik kommen und die sich da engagieren wollen. Also diese zwei Altersgruppen gab es da hauptsächlich.
Okay, dann wurdest du also auch nicht abgeschreckt bei deinem ersten Wettkampf als Kampfrichter und hast auch gedacht, ja, das hat mir jetzt Spaß gemacht, das mache ich gern wieder und öfters.
Ja, also da bleibt man einfach dabei, man kennt ja dann irgendwie die Leute und irgendwann mal darf man zu größeren Veranstaltungen, die dann auch nochmal ihren besonderen Reiz haben und bleibt dann dabei.
Genau, also dann hast du dann öfters immer Einsätze gemacht und was kam dann zuerst? Wurdest du dann quasi direkt auch zu größeren Meetings eingeladen oder hat man dir gesagt, okay, du musst vielleicht erst nochmal irgendwie ein paar höhere Qualifikationen erreichen?
Ich glaube, ich war dann zuerst bei ein paar höherklassigen Veranstaltungen im Einsatz, wie Süddeutsche Meisterschaften oder Deutschen Jugendmeisterschaften als Kampfrichter mit dabei und dann habe ich eine höhere Qualifikation mich mal für einen Schiedsrichterlehrgang
Ja, also erstmal, also vielleicht als Erklärung, es gibt ja verschiedene Qualifikationsstufen, ne? Also ich glaube, ganz unten kommt an die Gruppenhelfer ist beim Trainer, ne? Also unter Kampfrichter gibt's nichts.
Nee, also nee. Dann bist du beim Wettkampfhelfer.
Ja, oder ja, genau.
Der normalerweise irgendwie vom Verein gestellt wird, ja. Und
genau, und dann gibt's, dann kommt ja nicht direkt Schiedsrichter, sondern dann kommt ja für die meisten auch erstmal die lange Phase der Ausbildung vom Obfrau oder Obmann, die es gibt. Oder hast du das einfach übersprungen?
Ja, da bin ich, glaube ich, kein ganz repräsentatives Beispiel, weil ich in einem Landesverband die Schiedsrichterausbildung gemacht habe, der keine gesonderte Obleute-Ausbildung macht.
Oh, das gibt's auch.
Also in dem Landesverband war es halt so, dass Obleute und Schiedsrichter in einem Lehrgang zusammengefasst war, dafür nur speziell für den Lauf. Und dann wechselte ich meinen Landesverband zu einem Landesverband, wo es Schiedsrichterausbildungen gibt, universell für alle Disziplinenblöcke, die aber diese vorgeschobene Obleute-Ausbildung eigentlich haben. Weswegen auch noch eine Weile diskutiert wurde, ob ich überhaupt zum Schiedsrichterlehrgang dort gehen darf. Ja. Weil ja die formale Qualifikation Obfrau fehlte.
Interessant.
Aber ja. Irgendwie haben sie dann beschlossen, mich doch zuzulassen. Und
ja.
Ich habe es wohl nicht so schlecht gemacht.
Nee, das denke ich doch auch. Ja, erstmal interessant, ich wusste gar nicht, dass... Oder erstmal schön, dass du auch schon so zu Einsätzen wie der Süddeutschen Meisterschaft konntest, ohne dass da jetzt irgendjemand noch auf irgendwelche Frau-Qualifikationen gepocht hat. Und dann auch umso schöner, dass dann sich der neue Landesverband da kulant gezeigt hat. Gibt es irgendeinen Grund, dass das so verschieden ist in Landesverbänden? Es gibt ja in vielen Landesverbänden Unterschiede in vielen Dingen, ne? Aber es sind ja meistens irgendwie so, man sagt, okay, es sind jetzt kosmetische Abweichungen. Oder ja, okay, die bieten halt mal Fortbildung so an, die bieten eine Fortbildung so an. Aber dass das gesamte Schiedsrichter- oder Kampfrichterwesen so von Grund auf unterschiedlich ist, ne? Also.
Ja, sie nennen es halt anders.
Ja.
Die fassen die eine Ausbildung zusammen und teilen die dann in drei Sachen auf. Also ja. Den Sprungwurf, Bahn und fassen dafür Obleute und Schiedsrichter zusammen. Zumindest war es zu der Zeit, als ich den Lehrgang dort belegt habe. Und ja, jeder Landesverband macht hier so ein bisschen sein eigenes, aber das Grundkonzept ist ja gleich. Man hat am Ende eine Schiedsrichterausbildung auch mit einer Prüfung, Kampfrichter, Grundausbildung, also die erste Stufe wird wahrscheinlich überall sehr, sehr ähnlich auch ablaufen.
Ja, ja. Und dann, genau, dann kam ja der eigentlich schon sehr große Schritt, die Schiedsrichterausbildung, die gibt's auch gar nicht so oft, ne? Also ich habe gehört, zum Beispiel aus dem Landesverband Westfalen, die bieten jetzt, den merkst du ja irgendwie, glaube ich, die erste Schiedsrichterausbildung seit 5 Jahren an.
Könnte schon sein. Also in meinem jetzigen Landesverband wird das normalerweise alle 2 Jahre angeboten.
Okay.
Immer im Abwechsel. Einmal im Jahr im Herbst der Obleute-Lehrgang und im darauffolgenden Herbst der Schiedsrichter-Lehrgang. Wobei die Empfehlung wohl gilt, dass man so für 2 Jahre lang mindestens als Obleute irgendwie eingesetzt wird, bevor man den Schiedsrichter-Lehrgang machen darf.
Und das ist auch schon was schwieriger, dann so eine Schiedsrichterprüfung, ne? Also die Kampfrichter-Grundausbildung, habe ich mir sagen lassen, ist nicht ganz so schwer. Da kommt man auch ohne viel zu lernen ganz gut durch. Dann, okay, Obfrau hast du jetzt nicht gemacht, habe ich gehört, ist so ein Mittelding, ne? Also kommt man wahrscheinlich auch, also da muss man sich schon ein bisschen mehr anstrengen, aber ich glaube, da kommen die meisten auch noch durch. Ich kenne jetzt keine Prozentzahlen von Durchfallquote oder so. Aber dann Schiedsrichterausbildung ist dann schon heavy, oder?
Also bei uns wurde in der Schiedsrichterausbildung sehr, sehr viel Wert auf irgendwie Auslegen von Regeln gelegt, auf frei, wie trifft man Entscheidungen, wenn eben was nicht geregelt ist, was die Aufgabe eines Schiedsrichters auch ist, und viel im Bereich irgendwie Fallbeispiele oder so. Also da ging es jetzt überhaupt nicht um Fachfragen, so wie breit muss jetzt der Anlaufbereich mindestens sein oder irgendwie sowas. Das war im Schiedsrichterlehrgang gar kein Thema mehr, da ging es eben mehr um die etwas größeren Themen. So wenn ein Athlet sich Einspruch einlegt, wie geht man damit um? Was muss man zuerst prüfen?
Ja, vielleicht gehen wir noch kurz mal einen Schritt zurück und klären erstmal, was die verschiedenen Kampfrichtertypen überhaupt auf dem Sportfest machen. Also es gibt erstmal den normalen Kampfrichter. Wie viele haben wir davon so ungefähr pro Disziplin anwesend? Wahrscheinlich je nach Sportfest unterschiedlich, ne?
Das kann von bis sein. Also auf einem kleinen Vereinssportfest kann man mit 3 Leuten, also Kampfrichtern oder Helfern, so eine Disziplin super alleine abdecken. Ja. Auf größeren Veranstaltungen macht man eben auch dann im Weitsprung mit 7 Personen.
Ja, gut. Und dann gibt es die nächste Qualifizierungsstufe, Obfrau oder Obmann. Was haben die für andere Tätigkeiten oder andere Qualifikationen auf so einem Sportfest als normale Kampfrichter?
Also das hat eigentlich nichts mit der Qualifikation dann zu tun, aber die Obleute sind in der Regel die Personen, die entscheiden, ob ein Versuch gültig oder ungültig gegeben wird. Also die Personen, die klassischerweise, wenn man sich das vorstellt, jetzt an der Weitsprungprobe steht, mit den 2 Fahnen, weiß und rot, und dann eben entscheiden, ob der Versuch gültig oder ungültig war, und auch das Kampfgericht leiten.
Ja. Okay. Und dann gibt es ja jetzt anscheinend noch die Stufe darüber, der Schiedsrichter. Was macht der denn? Wie viele, gibt es da mehrere von pro Sportfest?
Da kommt es jetzt natürlich auch ganz drauf an, auf welche Ebene wir uns irgendwie aufhalten. Also im Bereich Kreisebene ist man sich nicht sicher, gibt es den überhaupt immer. Mhm. Dann kann es auch sein, dass es heißt, es gibt einen Schiedsrichter für alle technischen Disziplinen, um halt irgendjemand zu haben, der ansprechbar wäre. Und ab Landesmeisterschaften ist dann üblich, dass es dann einen pro wirklich Disziplin gibt.
Ja, aber was macht er denn jetzt? Also anscheinend die Fahne heben, ob gültig oder ungültig, macht ja ob Mann oder ob Frau.
Ja, also in einem Wettkampf, der perfekt läuft, tut der Schiedsrichter am besten so gut wie nichts.
Das ist ja eine schöne Aufgabe.
Ja, also man schaut, dass der ganze Wettkampf läuft, man übernimmt auch die Kommunikation Richtung Wettkampfleitung, falls es Probleme gibt bei ganz großen Veranstaltungen, bei denen es eine Veranstaltungssteuerung auch gibt, kriegt man dann zum Beispiel auch über Funk gesagt, ja, Anlage sperren, der Start kommt zuerst und solche Informationen, oder gibt dann auch die Informationen weiter, wie wir haben jetzt im Hochsprung nur noch zwei Athleten, der kommt jetzt den dritten Versuch und dann wird entschieden, ob der jetzt besonders in Fokus rücken muss, dass die anderen Disziplinen gestoppt werden. Also diese ganze Kommunikationsteil übernimmt in der Regel der Schiedsrichter. Und der Schiedsrichter ist im Prinzip für den ordnungsgemäßen Ablauf des kompletten Wettkampfes zuständig. Mhm. Also von schauen, dass die Athleten die Möglichkeit haben, sich ausreichend einzuspringen, übersteht die Anlage so, wie sie soll, werden alle Regeln eingehalten. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe des Schiedsrichters, man ist die erste Einspruchsfunktion. Das heißt, wenn ihr als Athleten irgendwie das Gefühl habt, da stimmt jetzt mein Wettkampf fast nicht, der hat die rote Fahne gegeben und ich weiß, es war definitiv gültig oder irgendwie sowas, geht bitte direkt zu dem Schiedsrichter und legt Einspruch ein. Weil dann gibt's die Möglichkeit, sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen. Aber ihr müsst als Athleten da aktiv werden, zu sagen, hallo, ich möchte mit euch jetzt darüber reden, irgendwas passt hier nicht. Dann hat der Schiedsrichter vor allem so Möglichkeiten, wie zu sagen, wir messen den Versuch jetzt erstmal, um einfach mal was stehen zu haben und entscheiden danach, war denn gültig oder ungültig. Aber das geht eben immer nur bis zu diesem Zeitpunkt, wo man bei der Sandgrube einfach harkt und dann keine Möglichkeit mehr hat, das festzustellen. Also da die meine persönliche Bitte an alle Athleten, gebt einfach zeitnah Bescheid, wenn ihr irgendwie anderer Meinung seid, weil nur dann haben wir die Möglichkeit, für euch auch die Chance zu wahren, dass dem Einspruch stattgegeben werden kann.
Ja, sehr interessant. Also so genau hatte ich das jetzt auch alles nicht auf dem Schirm. Jetzt natürlich direkt die konkrete Anschlussfrage. Wie erkenne ich denn den Schiedsrichter? Ich glaube, die haben irgendwie farbliche Armbinden an, ne?
Ja, also normalerweise ist es bei uns hier üblich, dass der Schiedsrichter eine Armbinde anhat. Daran erkennt man es. Die haben unterschiedliche Farben, passend zu, also rot für die Laufbahn, die ja in aller Regel rot ist. Der Sprung ist gelb, kann man sich mit dem Sand in der Sandgrube merken. Und alles, was Wurf ist, ja, der Rasen grün. Oh. Daneben gibt es noch blau, sieht man ein bisschen seltener. Das ist die Straße, also bei Straßenläufen hat der Schiedsrichter normalerweise blau. Ja, und im Callroom gibt es noch die graue Binde.
Okay, ja, das ist ja schon sehr hochklassig, wenn es dann im Callroom gibt. Das heißt, die sind auch die einzigen, die farbliche Armbinden anhaben. Also ob Frau oder ob Mann, die haben keine Armbinden.
Nicht bei unseren Meisterschaften bis zu Deutschen. Mhm. Aber zum Beispiel bei der EM in Berlin war es, glaube ich, so, dass auch die Obleute grüne Armbinden trugen, auf denen, ich glaube, Chief Judge standen. Aber sicher bin ich mir da nicht mehr. Aber wie gesagt, bei internationalen Veranstaltungen kann das natürlich anders aussehen.
Okay, also wenn jemand diesen Podcast hört, wenn jemand mal eine Frage kommt, kann er sich das merken. Für alle anderen gilt, farbliche Armbinde heißt Schiedsrichter, heißt da auf jeden Fall als erstes hinwenden, wenn es einen Einspruch gibt.
Und in aller Regel, also zumindest bei Landesmeisterschaften aufwärts, stellen sich die Schiedsrichter auch am Anfang des Wettkampfs einmal vor. Also wenn ihr dann an der Anlage seid, euch irgendwie aufwärmt, dann gibt es das sogenannte Athletengespräch. Normalerweise sagt der Schiedsrichter, kommt mal kurz alle zusammen, stellt sich vor, dann wisst ihr auch direkt, an wen ihr euch wenden könnt und erzählt euch dann noch kurz ein paar Besonderheiten zum Ablauf der Veranstaltung, falls es da was gibt.
Vielleicht einmal noch zur zeitlichen Einordnung. In welchem Jahr hast du die Schiedsrichterausbildung dann abgeschlossen?
Sehr gute Frage. Müsste ich nochmal nachlesen.
Schon zu weit, zu lange zurück. Also ist auf jeden Fall schon ein paar Jahre her.
2017, glaube ich, ja.
Okay, ja, das kommt ungefähr hin, glaube ich. Und ja, dann warst du ja schon ziemlich hochqualifiziert, wahrscheinlich gern gesehener Ansprechpartner für Meetings in ganz Westdeutschland. Du bist ja, ja ziemlich weit rumgekommen auch. Was kann man da sagen, so ganz grob, so wie viele Einsätze hast du im Jahr oder im Monat?
Also ich glaube, in so einer durchschnittlichen Saison, also vor Corona, waren es doch so mindestens 20 Einsatztage pro Kalender, ja.
Okay, ja, und aber Saison ist für dich, du machst ja alles, ne? Du machst ja sowohl Halle wie auch, wie auch draußen dann.
Halle draußen und sogar, ich glaube, einmal Cross oder so war auch dabei. Fragen, so mal, völlig wenn, außerhalb ja, der Saison.
Wenn du im Straßenlauf oder so dabei warst. Und jetzt hast du ja das mehrere Jahre gemacht und hast ja immer mehr und mehr einen Namen gemacht. Also vielleicht nochmal zum Ablauf. Es ist immer so, dass quasi der Verband dich anschreibt und fragt, ob du Zeit für Wettkämpfe hast, ne? Oder der Kreis jeweils, wo der Wettkampf ist? Oder wie kriegst du immer die Einladungen zu den Wettkämpfen, wo du dann am Start als Kampfrichter bist?
Bei uns im Landesverband ist es normalerweise so geregelt, dass man irgendwie eine Abfrage bekommt, der für die Landesmeisterschaften vom Landesverband aus gestellt wird, aber dann über die Region an die Kampfrichter verteilt werden. Mhm. Und das ist so eine Abfrage, wo man einfach sagt, an welchen Termin hat man Zeit und danach wird man vom Landesverband aus eingeladen.
Ja, gerade bei mehrtägigen Events ist es, glaube ich, auch ganz nett so, wenn dann irgendwie alles offiziell geregelt ist, ne? Also ich weiß, bei deutschen Jugendmeisterschaften und so habt ihr immer ein schönes Hotel.
Ja, klar. Also wenn die Anreise dann eben nicht mehr möglich ist, am Tag morgens hin und zurück, bei den großen, gerade deutsche, irgendwie Jugendmeisterschaften oder so, ist schon auch nett, wenn man abends dann irgendwie noch zusammen essen geht oder so.
Ja. Ich bin mir sicher, keiner, der Kampfrichter ist, macht das des Geldes wegen. Aber ein klein bisschen gibt's ja tatsächlich, ne? Aber auch das variiert, glaube ich, ziemlich zwischen den Landesverbänden, was man den Kampfrichtern pro Einsatztag irgendwie so als Aufwendung zahlt.
Ja, also dafür macht es keiner.
Ich glaube, wie viel sind es irgendwie in im Nordrhein, wo ich jetzt herkomme, sind es 8 Euro pro Tag?
Nee, ich glaube, 12 sind wir.
12? Oh, inflationsbereinigt.
Und eben auch Fahrtkosten. Also man stürzt sich jetzt einerseits auch nicht in Unkosten für dieses Hobby des Kampfrichter-Daseins, aber man verdient auch kein Geld. Aber dafür, wie gesagt, das macht keiner dafür, das ist ein Ehrenamt. Und
ja, genau. Und man kommt halt auch ganz nah an coole Sportler und coole Wettkämpfe ran. Ne?
Auf jeden Fall.
Also ich zahle dann doch manchmal Eintritt für hohe Meetings und dann sehe ich, dass du viel näher dran bist und wahrscheinlich keinen Eintritt gezahlt hast.
Aber man bekommt auch nicht so viel mit.
Ja, stimmt. Okay, vielleicht von der Disziplin, die man macht dann. Aber wenn das gerade das ist, was einen nicht interessiert, ist natürlich doof. Wenn man Lauffan ist und dann aber am Kugelstoßring steht.
Also wenn man den ganzen Tag an der Stabhochsprunganlage steht, dann bekommt man überhaupt nicht mit. Da kann hinter einem ein Weltrekord auf der Bahn gelaufen werden oder so. Man würde es wahrscheinlich nicht mal richtig mitbekommen.
Ja, dann, wo wir gerade schon über so hohe Meetings reden. Was war denn deiner Meinung nach wie der größte Wettkampf, wo du eingesetzt warst, irgendwie das Wichtigste?
Ich denke, das war dann wahrscheinlich das PSD-Bank-Meeting in Düsseldorf, das zu dem Zeitpunkt noch das Finale der World Indoor Tour vom Leichtathletik-Weltverband darstellte, wo es dann auch wirklich um Preisgelder und sowas ging.
Das wollte ich gerade sagen, das hatte ich nämlich auch direkt im Kopf, da warst du doch auf Eurosport zu sehen, oder?
Ja, allerdings da, wo du ein Foto vom Fernseher gemacht hast, das war noch ein Jahr vorher, glaube ich.
Ja, genau.
Da bin ich völlig überraschend zum Kugelschuss und Weitsprung eingesetzt worden. Ich dachte, ich bin Kampfrichter im Callroom, hatte das im Vorfeld so gehört und dann ist kurzfristig der Obmann ausgefallen, krankheitsbedingt. Und dann bin ich da angekommen und es hieß, oh Julia, musst du heute spontan sein, du bist jetzt hier Obfrau Kugelstoßen und danach Weitsprung, hol dir mal schnell dein Funkgerät, schau dir die Anlage an und dann teil deine Leute ein. Ich so, oh, okay.
Ja, und mach ein nettes Gesicht, weil das ist hier ein internationaler Wettkampf, der halt in alle Welt auf Eurosport übertragen wird und du kommst ins Fernsehen.
Und die Obleute-Position ist die, die man am Fernsehen halt immer sieht, die Person mit den Fahnen auf den, man sieht, während der Athlet den Versuch ausführt und teilweise auch noch, wie die Fahne hochgeht, da ist deutlich zu sehen.
Ja, das heißt, sonst weiß man ja vorher, welchen Wettkampf oder welche Disziplin man an dem Tag betreut, kann sich also gezielt vorbereiten, was man ja eigentlich auch macht, ne? Und dann, wenn aber sowas ist, dann muss man halt spontan sein.
Muss man spontan sein.
Muss aus deiner Schulung hoffen, dass du dir alles gemerkt hast für alle Disziplinen. Ja, genau, da habe ich dann tatsächlich damals in einem Jahr am Fernseher entdeckt. Im Jahr danach warst du ja wieder beim PSD-Bank-Meeting eingesetzt und da war ich dann wirklich vor Ort im Publikum Und da habe ich dich auch so ein bisschen beobachtet. Da war ich echt überrascht, wie viel du gefunkt hast. Ich habe das Gefühl, du warst mehr an der, quasi am Funk, als du mit den Athleten zu tun hattest. Was kommt denn da alles so rein über Funk?
Ja, ich glaube, das war, da war ich Schiedsrichterin beim Stabhochsprung, wenn ich mich recht erinnere. Ja, und bei so einem Meeting gibt's halt sehr viel für eine Veranstaltungssteuerung. Also das für das Fernsehen, das richtige Bild, auch getaktet mit gegebenenfalls Werbepausen und so weiter. Die sagen, jetzt muss der Start zu sehen sein vom Lauf, dann darf jemand springen. Dann wird Fokus auf die andere Disziplin, ich glaube den Dreisprung hatten wir da noch parallel, also dass es immer getaktet wird, wie die Athleten hin und her. An dem Tag gab es irgendwie auch beim Hürdenlauf noch ein größeres Problem, wer jetzt da irgendwie weiterkam, weswegen da auch Zeitplanverschiebungen auf der Bahn waren, die direkt Auswirkungen auf unseren Stabhochsprung hatten, weil es eben hieß, ja nee, wir müssen jetzt die Zeit überbrücken, ihr müsst mehr Springer jetzt da durchbringen, und das waren da die großen Funkthemen. Ja. Und die Tatsache, dass wir noch ein kleines technisches Problem an der Anlage hatten und mal kurz fragten, ob noch jemand eine zusätzliche Kurbel hatte, aber auch das ließ sich dann über Funk sehr schnell lösen.
Gut, in welchem Wettkampf gibt's das nicht, technische Probleme? Tatsächlich finde ich es interessant, dass das Fernsehen irgendwie diese Macht hat, einfach in den Wettkampf einzugreifen, um quasi zu bestimmen, wann jetzt jemand springen darf und wann nicht.
Ich dachte, es ist ja nicht so, dass das Fernsehen die Macht darüber hat, dafür gibt es einen Wettkampfleiter, einen Veranstaltungsmanager und so weiter. Aber natürlich geht es darum, dass eben der attraktive Teil des Wettkampfs, den sie im Fernsehen übertragen möchten, auch nochmal in diesem Sendefenster halt kommt. Ja. Zum Beispiel im Mehrkampfmeeting, wenn es dann heißt, ja, es gibt eine Live-Sendezeit in der Sportschau von einer halben Stunde, dann soll da eben der abschließende 1500er zu sehen sein und nicht blöderweise gerade die Lücke zwischen dem letzten Wurf und dem Start oder so.
Ja. Aber das war wirklich so ein Wettkampf, wo ich auch wirklich neidisch auf dich war, weil ich meine, das sind ja die absoluten Weltstars dann am Start, und quasi so ein Sam Kendricks oder so kommt dann halt zu dir und irgendwie sagt mal, was er springen will, und oder nickt einem mal lächelnd zu.
Ja, du meinst, wenn Duplantis zu einem kommt und sagt, er möchte jetzt bitte die 2.19 nochmal aufgelegt, 6.19 nochmal aufgelegt haben.
Warst du da auch am Start?
Nicht in Düsseldorf an dem Meeting, da war ich auf der Bahn, als die Männer da waren, aber hatten ein Jahr später das dann beim ISTAF Indoor. Dieses Jahr beim ISTAF Indoor auch nochmal.
Und da warst du auch da?
Da war ich dann wieder beim Stabhochsprung.
Und da kam Mondo Duplantis zu dir und hat gesagt, möchte die 6.19 aufgelegt haben.
Ja, da haben sie das diskutiert. Ist da nicht drüber gekommen. Ja. Aber da fragt man sich auch, okay, an meiner Anlage jetzt ein Weltrekord, das wär's schon.
Das kann man sich auf jeden Fall mal in den Kalender eintragen.
Da wird man dann auch so ein bisschen nervös, dann auch wenn man weiß, eigentlich ist alles perfekt, die Anlage ist gut, aber da wird man dann auch ein bisschen nervös.
Das glaube ich gerne. Ja, dann hat's ja so viele Einsätze auch hochklassig als Schiedsrichter. Und eigentlich ist er dann so, also ich hätte immer gedacht, die Qualifizierungsstufen sind irgendwann abgeschlossen. Aber da gibt's tatsächlich noch was über dem Schiedsrichter, was auch, glaube ich, so viele Leute in Deutschland gar nicht sind. Und das nennt sich NTO. Habe ich das richtig gesagt?
Ja, die Abkürzung steht für Nationaler Technischer Offizieller.
Ja.
Das ist eine Ausbildungsstufe, die sich jetzt nicht unbedingt in der Aufgabe, die man da im Wettkampf macht, also es gibt dann nicht bei einem Wettkampf die Position des NTOs, sondern das ist einfach ein zusätzlicher Ausbildungslehrgang mit einer Prüfung, wo dann ein Art Kader nachher berufen wird von Personen, die für einen Zeitraum von 4 Jahren für den Deutschen Leichtathletikverband bestimmte Kampfrichtertätigkeiten auch ausführen. Also man wird dann bei deutschen Meisterschaften mit eingesetzt, da gibt es bei deutschen Meisterschaften normalerweise eine gewisse Anzahl von Schiedsrichtern, die nicht aus dem Landesverband kommen, sondern eben vom DLV auch eingeladen werden. Und wir übernehmen zum Beispiel auch die Verbandsaufsichten bei nationalen Meetings in Deutschland.
Okay, was heißt, man übernimmt die Verbandsaufsicht? Also da kenne ich mich jetzt wirklich nicht so aus.
Ja, also wenn du jetzt ein Meeting veranstaltest und das anmeldest und sagst, das muss jetzt aber ein nationales, internationales Einladungssportfest irgendwie sein, du verpflichtest hier die besten Athleten, dann muss ja auch irgendjemand sicherstellen, dass du und dein Team das so im Griff hat, dass wenn ihr da eine große Bestleistung oder einen Rekord macht, das auch gewissen Ansprüchen irgendwie genügt, dass die Regeln eingehalten werden.
Dass nicht meine Sprintbahn 90 Meter lang ist.
Ja, sowas. Oder keine Ahnung.
Vielleicht realistischer, dass der Windmesser falsch ist und dann am Ende irregulärer Wind als regulär ausgegeben wird.
Ja, einfach das. Du könntest ja auch einfach nur sagen, ja, da ist da drüber gesprungen und irgendwie gar keine Kampfrichter da gehabt.
Ja.
Nee, ist auch ein unrealistischer Fall. Aber als Verbandsaufsicht schaut man halt, dass für den Wettkampf irgendwie alles so abläuft, wie es soll.
Ja,
die Regeln eingehalten werden.
Ja, und dafür gibt es dann die NTOs. Und das ist, glaube ich, eine ziemlich harte Prüfung, oder? Weil ich kann mich erinnern, als du kurz vor der Prüfung standest. Und ich glaube, da hast du mehr für gelernt als für jede Klausur in der Uni, oder?
Das kann schon sein, ja.
Du warst auch nervöser als vor jeder Klausur in der Uni.
Auf jeden Fall.
Ja, wie viele Leute kommen da, sind da dabei und wie viele Leute schaffen es am Ende? Kann man das so sagen? Darf man das überhaupt sagen?
Die Quote weiß ich gar nicht. Ich glaube, es haben nicht alle nachher geschafft. Aber jetzt sind wir irgendwie so knapp 50 Personen in diesem Kader.
Okay.
Und die Prüfung war eine mehrstündige schriftliche Prüfung über die Leichtathletikbestimmungen, also die internationalen Wettkampfregeln und die deutsche Leichtathletikordnung. Und schon sehr auch detailreiche Fragen und zusätzlich noch eine kleine mündliche Prüfung.
Okay. Aber zum Glück schläfst du seit Jahren schon mit der IWR unterm Kopfkissen und deswegen war das gar kein Problem für dich.
Ja, aber ich glaube, ganz ohne Vorbereitung schafft man das dann doch nicht.
Was war, also 50 NTOs gibt es jetzt in Deutschland, hattest du gesagt? Oder waren das in dem Jahrgang 50, die es irgendwie geschafft haben?
Nee, insgesamt, die aktuell im Kader sind.
Okay.
Also auch, das gilt dann immer so, du wirst für 4 Jahre berufen und dann musst du auch wieder zur Prüfung antreten.
Das ist gar nicht lebenslang. Ich dachte, du bist jetzt für immer NTO.
Nee, ich habe halt jetzt einmal die Ausbildung gemacht, ich habe auch die Prüfung einmal gemacht, aber wenn die 4 Jahre um sind und ich weitermachen möchte, muss ich auch wieder zur Prüfung.
Ui, das heißt dann wieder lernen. Wobei diesmal vielleicht nicht ganz so viel, du kannst ja schon auf Vorwissen zurückgreifen jetzt.
Ich glaube, beim zweiten Mal ist man vielleicht nicht so nervös.
Ja.
Also ich denke, man muss sich schon nochmal intensiv damit auseinandersetzen.
Ja.
Aber man weiß ja, man hat es einmal irgendwie schon mal überstanden. Ja. Und
ja. Und das ist, wir reden jetzt natürlich über das allerhöchste Kampfrichtern, was in Deutschland so wirklich ist. Ich glaube, für die breite Masse ist das ja jetzt nicht relevant.
Also höher geht natürlich immer.
Oh, es gibt noch eine Stufe darüber, ne?
Also ist da nicht mehr in Deutschland, aber davon dann die absolute Spitze ist da auch in so einem Kader vom Europäischen Leichtathletikverband beziehungsweise von World Athletics. Das sind dann die internationalen technischen Offiziere.
Die ITOs.
Die ITOs.
Ja. Und warum wann sehen wir dich da?
Da möchte ich nichts dazu sagen.
Okay. Ja, kann man sagen, wie viele in Deutschland diesen ITO-Qualifizierungsgrad haben?
Das müssen wir nochmal nachschauen. Ich glaube 4 oder so.
4? Ja, also okay, wenn es 50 NTOs gibt und dann 4 ITOs, das ist schon nochmal eine gute Verengung.
Ja.
Ja, aber wie gesagt, für die breite Masse ist es ja jetzt nicht ganz so relevant. Die ist ja eher so tagtäglich mit anderen Ding auf dem Sportplatz beschäftigt. Du hast ja jetzt auch schon viele Wettkämpfe gesehen, viele Wettkämpfe betreut und viele Disziplinen mitgemacht. Ich hatte mich so gefragt, was war denn irgendwie so der kurioseste Fall, irgendwie der kurioseste Einspruch oder auch der kniffligste Einspruch, den du mal auf so einem Sportfest erlebt hast?
Das ist schon eine sehr, sehr gute Frage. Also ich finde es immer unglaublich spannend, wenn es irgendwie keine Möglichkeit gibt, das irgendwie in Ruhe nachzudenken, weil von allen Seiten schon total viel Druck kommt. Also ich hatte sowas, das war im Nachhinein fachlich überhaupt keine Frage, wie da zu entscheiden war. Da ging es um ein Stechen beim Hochsprung und ein Stechen machen wir ja in Deutschland nur noch sehr, sehr selten. Nicht mehr bei Meisterschaften, nur noch bei Meetings, meistens weil es ums Preisgeld geht. Und deshalb hat man das halt nicht ganz so perfekt im Blut gehabt damals, wie das jetzt genau ging. Ich wusste relativ schnell, dass ich anderer Meinung bin, wie alle Personen um mich rum, bei welcher Höhe es jetzt hier weitergeht.
Mhm.
Aber der Stadionsprecher und alle dachten, sie haben jetzt irgendwie noch einen vierten Versuch über die WM-Norm,
Wie
die damals ging. Und ich so, nee, habt ihr nicht, ihr habt auf die vorherige Höhe verzichtet und müsst eben jetzt mit der Höhe, auf die ihr verzichtet habt, nochmal ran. Aber es ist halt
wenn dann wirklich
einfach ein emotionaler Moment, wenn alle außenrum erstmal anderer Meinung sind, der Stadionsprecher, die Zuschauer, die Athleten und man denen dann erklären muss, hey, die Regel sagt was anderes, wir müssen jetzt nochmal die Latte tiefer legen und dann diese Höhe.
Ja.
Also jetzt nichts Kniffliges aus Regelkunde, aber einfach von der Stimmung, die man dann auch mal kurzzeitig eventuell gegen sich hat.
Ja, und wenn es dann um eine WM-Norm geht, da sind ja auch schon, geht's ja auch schon um was.
Ja, da sind dann die Gemüter vielleicht einfach ein bisschen erhitzt.
Ja, genau. Zum Glück haben wir da noch keine Zustände wie beim Fußball, dass du irgendwie minutenlang ausgebuht wirst, hoffentlich, auf der Tribüne.
Nein.
Ich hatte ja eben schon mal so angeschnitten, dass der Altersschnitt bei Kampfrichtern oft relativ hoch ist. Das ist vielleicht zum einen nicht so angenehm, wenn man halt als junger Engagierter da hinkommt und irgendwie dann mit deutlich älteren Kampfrichtern zusammenarbeiten muss, wobei das ja anscheinend bei dir jetzt kein Problem ist und dich nicht abgeschreckt hat.
Nee, also hat mich jetzt überhaupt nicht abgeschreckt als solches. Ja. Die meisten Personen, die man trifft, sind auch echt nett.
Ja, dafür macht man es ja auch, oder? Also sind ja wahrscheinlich auch jetzt in den Jahren viele Freundschaften entstanden durchs Kampfrichtern.
Ja, kann man so sagen.
Absehbar gibt es jetzt in der Leichtathletik aber natürlich ein Problem, ne? Denn die ganzen Kampfrichter, die jetzt schon sehr alt sind, die werden ja nur noch älter. Und es gibt ja jetzt schon Fälle, wo irgendwie Leute mit dem Rollator noch zur Weitsprunggrube fahren, um sich dann dahin zu setzen, um irgendwie Fahnen zu schwenken. Das ist ja aber, also mehr und mehr Kampfrichter werden ja jetzt einfach langsam in ein Alter kommen, wo es halt nicht mehr geht. Und das heißt, da ist dringend Nachwuchs gebraucht. Den gibt's aber aktuell, glaube ich, noch nicht so umfassend. Von daher möchte ich das hier auch wirklich als Werbung verstehen. Für alle, die mal wirklich nah an der Leichtathletik dran sein möchten und sagen, so ja, die aktive Zeit ist vorbei, ich will aber trotzdem der Leichtathletik irgendwie treu bleiben. Ich glaube, es gibt keinen einfacheren Weg, wie man so schnell so nah dran kommt und wirklich auch bei quasi richtig großen Events und fast schon Weltstars so nah rankommt. Also das ist auch tatsächlich, als ich mich hier im DLV angefangen habe zu engagieren, wurde mir direkt gesagt, ja, wenn du echt irgendwie zu richtig coolen Meetings willst und nah dabei sein willst, wird einfach Kampfrichter. Weil, also ist jetzt ein bisschen plump ausgedrückt und man sollte es auch nicht nur deswegen machen, sondern vielleicht auch, weil man die Tätigkeit ganz nett findet und irgendwie Leute ganz nett findet. Aber ist auf jeden Fall großer Aspekt davon. Aber, also ich habe so richtig die Nachwuchswelle ist noch nicht rübergebrandet. Ist natürlich auch vielleicht so ein bisschen, ich weiß nicht, ob Leute vielleicht irgendwie so Sportarten wie Fußball abgeschreckt sind. Ich meine, also da gibt es ja auch Schiedsrichter. Also ich wäre freiwillig niemals Fußballschiedsrichter. Also da in den unteren Ligen, das ist halt verrückt. Ne? Also du musst ja, also was man da so hört, du musst ja jedes zweite Wochenende um dein Leben fürchten.
Ja, also so sind die Zustände auf deutschen leichtathletischen Plätzen definitiv nicht. Also ich selber wurde jetzt da noch nie irgendwie angegangen. Klar, das ein oder andere böse Wort kriegt man manchmal ab, muss man drüber stehen.
Ja. Und aber es ist hoffentlich doch die absolute Ausnahme.
Ja, auf jeden Fall.
Und der DLV weiß natürlich auch, dass das Kampfrichter dringend benötigt werden. Und da gab es auch mal so eine Initiative, glaube ich, ne?
Ja, es gab die DLV Jungkampfrichter-Initiative, wo gezielt auch junge Leute unter 27 zu Kampfrichtern ausgebildet wurden. Ich war selbst nicht Teil dieser Initiative.
Weil du warst ja schon Kampfrichter.
Ja, ich habe nur davon gehört. Ja. Und das Programm lief aber 2018 auch aus. Mhm. Und seitdem bieten aber mehrere Landesverbände Jungkampfrichter-Initiativen, Jungkampfrichter-Lehrgänge gezielt an. Also auch in meinem jetzigen Landesverband im Nordrhein gibt es eine spezielle Jungkampfrichter-Ausbildung, bei der man die normale Kampfrichter-Ausbildung absolviert, aber in einer Gruppe aus anderen jungen Menschen, trifft sich dafür auch an der Sportschule, ich glaube sogar mit Übernachtung, und hat ein bisschen mehr Praxis, um einfach mehr junge Leute zum Kampfrichtern zu bringen. Und ich hatte jetzt auch bei diversen Wettkämpfen frisch ausgebildete Jungkampfrichter bei mir in den Teams und die haben ihren Job perfekt gemacht und haben sich, glaube ich, auch ganz wohl gefühlt und wir hoffen, dass sie uns erhalten bleiben.
Ja, das ist ja wunderbar. Ja, also von dieser Jugendkampfrichter-Initiative im DLV, ich glaube, da wurden auch dann am Ende Jugendkampfrichter gezielt darauf hingeführt, dass sie sogar bald einen Einsatz bei der EM in Berlin 2018 dann hatten, ne?
Ja, da waren, ich glaube, 8 die Jungkampfrichter oder so. 8 sogar, im Einsatz.
Ja, also das ist natürlich auch so ein Riesenerlebnis. Ne? Also ich war ja, sag mal, nur Volontär und damit auch schon vergleichsweise nah dran. Aber irgendwie so nah an den Wettkämpfen, dass ich irgendwie im Infield gewesen wäre, so als Kampfrichter, war ich natürlich nicht. Da bin ich dann auch direkt schon ein bisschen neidisch. Und das findet man dann im Zweifel, du hast gesagt, manche Landesverbände bieten das jetzt noch an. Ich weiß nicht, ob es alle tun, vermutlich nicht. Aber ich glaube, da hilft einfach ein Blick auf die Webseite des Landesverbandes und da genau, kann man dann nachgucken, ob es dann ein gezieltes Angebot für Jungkampfrichter gibt. Falls nicht, kann man natürlich trotzdem eine Kampfrichterausbildung machen und quasi auf dem normalen Weg einsteigen, wie du es ja auch getan hast.
Ja, und falls euch das irgendwie interessiert und ihr als Helfer schon auf Sportfest noch im Einsatz war, fragt doch einfach mal einen Kampfrichter, mit dem ihr da in Kontakt steht, irgendwie, ob er euch sagen kann, an wen ihr euch wendet. Und in aller Regel ist so eine Person ja auch mal auf dem Platz und man kann sich einfach direkt mit ihr unterhalten, was denn da der nächste Kurs wäre, für den man sich anmelden kann oder was man tun muss, um auf irgendeinen E-Mail-Verteiler zu bekommen und auch mal für Wettkämpfe angefragt zu werden. Also da kann ich euch nur dazu ermutigen, sprecht einfach mit den Personen. Kampfrichter, kann man auch wirklich einfach sich mit ihnen unterhalten. Und
die beißen nicht.
Die beißen nicht.
Ja, ich glaube, die freuen sich wirklich, wenn man mal so auf sie zukommt. Ja, das ist vielleicht eine dumme Frage zum Abschluss. Kannst du es denn empfehlen, Kampfrichter zu sein?
Auf jeden Fall.
Sonst würdest du es ja jetzt immer noch nicht machen, ne?
Also man hat die Chance, dem Sport auch irgendwie was zurückzugeben. Man bekommt auch sehr viel irgendwie, was man an Erlebnissen mitnehmen kann, an Erfahrungen.
Viele Athleten sind vermutlich auch einfach dankbar, ne, dass jemand da ist, der das macht. Also ich versuche immer den Kampfrichtern immer schon so ein nettes Lächeln zuzuwerfen, wenn ich als Athlet auf dem Platz bin.
Ja, ab und zu kommen auch wirklich Athleten nach dem Wettkampf vorbei und bedanken sich noch beim Kampfrichterteam.
Das ist ja nett.
Ja.
Ja.
Schließlich ohne Kampfrichter, muss man auch sagen, gibt es keine Wettkämpfe.
Nee, gar keine. Und genau, und diesen Zustand wollen wir natürlich alle auch nicht erreichen, wenn dann irgendwann wirklich die älteren Kampfrichter zu alt werden.
Und ganz wichtig, man tut das auch für die Athleten. Also der Athlet steht im Mittelpunkt des Wettkampfes. Uns als Kampfrichter sollte man am besten kaum wahrnehmen. Ja. Das ist definitiv nicht Sinn der Sache, da irgendwie im Mittelpunkt stehen zu wollen. Sondern es geht immer darum, wie biete ich den Athleten irgendwie das bestmögliche Umfeld, damit sie ihre Leistungen abrufen können und einen Wettkampf absolvieren.
Ja, da bist du ja wirklich das beste Beispiel für. Und dann würde ich sagen, mit diesem Appell wollen wir es auch belassen. Julia, ich danke dir für deine Zeit, die du heute hier im Podcast hattest.
Danke, Lukas, dass wir mal die Möglichkeit hatten, diesen wichtigen Job mal vorzustellen.
Ja, es war mir eine Freude, wirklich. Und wie gesagt, zum Schluss nochmal der Aufruf, informiert euch bei euren Landesverbänden gerne, wann Schulungen sind, ob es eine Jugendkampfrichterinitiative auch bei euch gibt. Und vielleicht sehen wir euch in ein paar Jahren auch mal bei Eurosport, wie ihr den Weltrekord für Mondo Duplantis auflegen lasst. In diesem Sinne, schönen Tag noch, Julia, und auf Wiedersehen.
Wiedersehen.
Und nach diesem spannenden Interview haben wir jetzt natürlich noch ein kleines bisschen andere Neuigkeiten für euch. Obwohl, so neu ist es natürlich gar nicht mehr, weil jetzt ist ja schon die Adventszeit halb rum oder sogar mehr als die Hälfte. Aber es gibt natürlich wie jedes Jahr auch unseren Adventskalender auf Instagram.
Genau, da wird jeden Tag dieses Jahr ein anderer Engagierter vorgestellt. Aus allen Bereichen der DLV-Jugend, sei es jetzt Dopingbotschafter oder Sportpsychologie, die Botschafter, die wir da haben. Und ich kann schon mal spoilern, heute, also am Tag, wo der Podcast erscheint, am 16.12., sind es wir beide, Martin. Das heißt, wenn ihr ein bisschen Einblicke in die DLV-Jugend und unsere Arbeit noch mehr bekommen wollt und was es da für Bereiche und für Engagierte gibt, lohnt sich auf jeden Fall ein Blick auf Instagram. Ansonsten, Martin, werfen wir nochmal den Blick voraus. Jetzt am Wochenende steht tatsächlich wieder, für mich als Läufer besonders interessant, eine deutsche Meisterschaft an, nämlich die Cross-DM in Sulzbeck. Kann ich auch schon spoilern, dass ich da auch persönlich vor Ort sein werde, nicht als Athlet, aber an der Strecke. Das heißt, wenn ihr den Podcast hört und zufällig auch da seid, könnt mich gerne grüßen, ich freue mich.
Genau, so kurz vor Weihnachten nochmal ein kleines Outdoor-Event.
Ja. Gibt sogar, so wie ich das gesehen habe, U16 und U14 Einlageläufe. Das heißt, bei dem Crosslauf wird auch wieder die gesamte Breite der Jugendleichtathletik und der Jugendspanne abgebildet.
Dann sind wir mal gespannt, wen wir dann im nächsten Podcast im neuen Jahr als letzte deutsche Meister aus 2021 küren können oder begrüßen können.
Richtig, da bin ich auch schon gespannt drauf. Ich werde dann nächstes Mal meine Live-Eindrücke von der Cross-DM aus Sulzbeck mitteilen. Und ich würde sagen, mit diesem Ausblick freuen wir uns auf den Jahreswechsel, auf das neue Jahr 2022. Ich wollte noch einen Dank an alle Zuhörer sagen für das erste Jahr mit dem Podcast. Freuen uns, dass das so gut angenommen wurde. Wir hoffen, dass ihr uns auch im nächsten Jahr wieder zuhört. Und ich würde sagen, damit verabschieden wir uns für das Jahr 2021 aus dem Podcast.
Genau, und wünschen noch eine schöne Weihnachtszeit und natürlich auch einen guten Rutsch.
Genau, von mir auch. Tschüss.